redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova und diesmal nicht aus Köln zugeschaltet, Matthias von Hellfeld, sondern ich hingefahren zu Matthias von Hellfeld, aber dennoch Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Willkommen at home.
Guten Tag. Ich habe dir was mitgebracht und es ist die Pestilenz.
Ja, schade.
Thema heute, die Pest.
Die Pest.
Aber jetzt nicht im biologischen Sinne die Pest. Ne? Also wir reden jetzt nicht über den Erreger und sowas.
Nein, alles, da bin ich ja auch nicht der Richtige zu. Aber wir reden über die Pest.
Ja.
Die große, wirklich auch furchtbare Pest, die Europa ab 1347, kann man so sagen, als Stichjahr wirklich fest im Griff hatte. Und viele Millionen Tote nach sich gezogen hat und im Grunde genommen wirklich ein ganz schrecklicher Einschnitt in der Geschichte des europäischen Kontinents war, mit vielen sozialen Folgen und vielen politischen und sonstigen Folgen eben für die Menschen, die damals gelebt haben. Mhm. Im Übrigen so als kleine Bemerkung am Rande, wer das ein bisschen aus erster Quelle sozusagen nachlesen möchte, der kann sich den Boccaccio nehmen von das Decamerone, also die Poesie sozusagen aus dieser Zeit. Und Boccaccio hat das wirklich sehr schön festgehalten, in Anführungsstrichen sehr schön, aber hat es eben auch sehr genau beschrieben. Und wir wissen sehr viel über die Pest eben aus diesem Buch von Boccaccio.
Die Poesie, das heißt, es gibt da nur, das ist ein Gedichtband
nein,
das
ist
über
nicht
die
Gedicht,
Pest? Oder wie,
nein, es ist nicht Gedicht, also feste Literatur.
Okay.
Aber er beschreibt es eben sehr genau. Er beschreibt auch, wie Leute, die sich das leisten konnten, aufs Land gezogen sind, um nicht angesteckt zu werden.
Hat es denen was genutzt?
Denen hat es natürlich was genutzt, klar. Aber er beschreibt eben auch, dass um der Pestilenz Herr zu werden, Leute eingemauert wurden in ihren Häusern, damit sie nicht weiter anstecken konnten und dann da verrottet sind. Er beschreibt, dass also auf einem Karren mehrere Leichen gestapelt wurden, die dann durch die Stadt gezogen wurden. Und man kann sich ja vorstellen, welche hygienischen Umstände das dann nach sich gezogen hat und wie dann diese Pest sozusagen sich immer weiter verbreitet hat. Und da man eben nicht genau wusste, wie sie sich verbreitet und wie sozusagen diese Ansteckung funktioniert, waren die Leute halt eben hilflos, tatsächlich eine lange Zeit, und mussten halt eben zu so brachialen Maßnahmen greifen, von denen ich eben geschrieben habe. Oder viele Städte haben dann zu der Maßnahme gegriffen, wenn du in eine Stadt wolltest als Reisender, dann musstest du 40 Tage vor der Stadt warten, um hineinzukommen. Dann haben sie geguckt, bricht bei dir die Pest aus, ja oder nein. Und man hatte also festgestellt, dass binnen 40 Tage entweder diese Krankheit ausgebrochen ist oder sie danach auch nicht mehr ausbricht. Und deswegen 40 Tage, und daher kommt im Übrigen das Wort Quarantäne, also aus dem Französischen sozusagen zurückübersetzt. Also die Abkapselung eines möglicherweise Infizierten. Und es gab so kleinere Sachen. Man hat dann irgendwann festgestellt, das muss etwas mit Ratten zu tun haben, also mit Tieren.
Was heißt später fest? Irgendwann fest? Also wann?
Schon festgestellt. Okay. Es muss etwas mit Ratten zu tun haben, weil die natürlich damals vermehrt durch die Straßen liefen und sozusagen Teil der Zivilisation waren. Ja. Und dann hat man gesagt, das ist ja auch komisch, vielleicht kommt es ja von ganz woanders, also möglicherweise mit den Seeleuten, mit den Schiffen. Und möglicherweise sind die Ratten auf den Schiffen, die waren damals natürlich klar auf den Schiffen häufig anzutreffen. Und deswegen hat man dann überlegt, wie kommen eigentlich die Ratten aufs Schiff? Und dann hat man festgestellt, naja, das kann eigentlich nur dadurch gehen, dass sie über die Taue reinklettern. Also die festen Schiffe machen fest und dann klettern sie über die Taue rein. Und dann hat man um die Taue herum sozusagen so tellerartige Geräte gebaut, damit eben Sperren an den Tauen waren, damit die Ratten weder rein noch raus konnten.
Hat das funktioniert?
Das hat funktioniert.
Wir reden ja über das 14. Jahrhundert.
So ist es.
Wer hat das damals ausbaldowert, dass es die Ratten sein müssen?
Man hat es einfach ausprobiert und hat gesagt, wirkt es oder wirkt es nicht. Und dann hat man festgestellt, aha, wenn wir das machen, dann geht die Zahl der Infektionen zurück. Also hat man sich gedacht, das muss irgendetwas damit zu tun haben. Okay. Welches Bakterium das war, welche Viren, welche Flöhe, das sind tatsächlich Flöhe, die im Fell der Ratte dann mit transportiert werden, das tatsächlich waren, das wusste man natürlich nicht. Aber man hat einfach geguckt, wie weit sozusagen geht das und wie kriegen wir es hin, dass eben die Infektionszahlen zurückgehen.
Ja.
Was man eben auch nicht wusste, was haben eigentlich ihre Vorfahren gemacht? Also die Pest war natürlich die schlimmste und die furchtbarste, aber nicht die erste. Und wenn man so als Historiker...
Wahrscheinlich war die Welt noch nicht so dicht besiedelt, dass es noch nicht so viel ausgemacht hat früher, oder?
Oh, das ist ein großer Irrtum. Es hat Pestilenzen gegeben, die wirklich auch schlimmste Folgen hatten. Da, wo eben Menschen gewohnt haben, also da, wo es sozusagen Ballungszentren waren. Natürlich hat es nicht so viele Menschen auf der Welt gegeben, natürlich, aber... Ich sag mal, Rom und Athen, das waren schon auch ordentlich prall gefüllte Städte. Und wenn da so eine Krankheit ausbrach, dann gab es natürlich auch wirklich jede Menge Tote. Nur das Problem ist, man weiß nicht genau, ob es da auch die Pest war oder irgendeine andere Krankheit, die epidemische oder sogar pandemische Auswirkungen gehabt hat. Deswegen sagt man einfach, ja, es hat früher so etwas auch gegeben. Du kannst auch in der Bibel Stellen finden, wo also Hinweise auf Seuchen und Plagen gewesen sind. Ungefähr 1500 vor Christus haben die Hethiter gelebt. Also da gibt es so einen deutlichen Verweis darauf. Man wird vermutlich sagen können, dass solange es Menschen auf einen Haufen gegeben hat, die in relativer Nähe mit Tieren gelebt haben, möglicherweise auch in einem Haus, dass dann eben solche Krankheiten sich tatsächlich relativ schnell übertragen haben und ausgebreitet haben und auch entsprechend epidemische Auswirkungen gehabt haben.
Jetzt ist ja die Pest, also die mittelalterliche Pest hier in Europa, die ist ja doch noch tief in unserem kulturellen Gedächtnis verankert. Ist das bei den Italienern, also mit Rom, bei den Griechen, mit Athen, ist das da auch so oder ist es einfach so lange her, dass das mittlerweile verblasst ist?
Nein, die Pest ist schon wirklich deutlich eine Marke sozusagen in der europäischen Geschichte. Weniger werden die Pestilenzien sozusagen erwähnt, die bei den Griechen waren, die bei den Römern waren. Ich will mal so sagen, also da gab es auch Tausende von Toten pro Tag, also in Rom, wo man einfach sagte, das sind Auswirkungen, wo man einfach sagte, das wird ganz schrecklich sein oder ist ganz schrecklich. Die attische Seuche hat Athen heimgesucht, ebenfalls mit vielen tausend Toten. Insofern kann man das nicht so an einer festmachen, wobei die jetzt in 1347 ausgebrochene Pest oder begonnene Pest, das ist diejenige, die, weil sie eben so ungeheuer viele Tote nach sich gezogen hat, eben tatsächlich auch die, ich sag mal, bedeutendste war. Und man hat sich wirklich lange den Kopf darüber gemacht, auch damals schon, wo kommt sie eigentlich verdammt nochmal her?
Ja. Und, stimmt, die ist ja nicht, also die haben ja schon ewig mit Ratten zusammen. Also die Ratten
genau,
sind ja nicht
warum gerade jetzt, warum gerade wir und wer ist sozusagen oder welcher Umstand ist dafür verantwortlich, dass es gerade jetzt, gerade hier passiert?
Ja.
Und dazu haben wir gefragt, einen Sozialhistoriker, Medizinhistoriker Wolfgang Eckert, Professor seines Zeichens, der hat uns das ein bisschen versucht zu erklären, was man jetzt weiß, was man damals wusste.
Sicher ist, dass der Erreger, wie wir seit 1894 wissen, ist das ein Bakterium, Yersinia pestis, dass dieser Erreger über die Seitenstraße von Ost nach West gebracht wurde und auf der Krim in der Stadt Kaffa, einer Handelsniederlassung der Genuesen, zum ersten Mal Kontakt mit Europäern bekam. Und von da aus, von der Krim, hat sich dann der Erreger auf dem Schiffsweg nach Westen transferiert, über Konstantinopel, über Kreta, über Sizilien, die Adria hoch und das Tyrrhenische Meer hoch und dann auch bis nach Südfrankreich, Spanien und natürlich auch nach Nordafrika.
Aber ich will auch noch ein Beispiel sagen aus der Zeit ein bisschen davor. Also das Römische Reich, da haben wir ja auch sehr viele Krankheiten und da gibt es auch eine relativ breite Erzählung sozusagen, was damals so an medizinischen Möglichkeiten da war. Wir wissen, dass es relativ hygienische Umstände schon gab. Es gab eine Kanalisation, es gab fließendes Wasser, es gab warmes Wasser, es gab sowas wie Saunen und also Dampfbäder, wo man also sich hygienisch sozusagen auf den neuesten Stand halten konnte.
War die mittelalterliche nordwesteuropäische Stadt dem gewachsen?
Nein, schlechter.
Das war
deutlich schlechter.
Ich will mal so ein Beispiel aus Höhlen.
Ja, ich will mal so ein Beispiel aus jener schönen Stadt sagen, in der du dich gerade befindest,
nämlich Köln.
Ja. Die waren ja von den Römern auch stark sozusagen beeindruckt und besetzt und gegründet. Und
es gab lange sogar ein Aquädukt aus der Eifel, der hier in die Stadt geführt hat.
Absolut, es gab fließendes Wasser hier und die Kölner hatten den großen Vorteil, eine Kloake zu besitzen. Mhm. Und die Römer haben das hier gebaut, man kann die heute auch noch besichtigen. Sie ist inzwischen trockengelegt zum Glück, aber jedenfalls die Kölner, als die Römer dann abgezogen sind, die haben das nicht weiter benutzt, sondern was haben sie gemacht? Du darfst einmal raten, wirst nicht drauf kommen.
In reingeschissen?
Nein. Nee. Sie haben ihr Kölsch darin gekühlt. Ja, sie haben die Kölschfässer in die Kloake gestellt, weil die schön kühl waren. Und haben dann wieder in die Kalle gedrissen. Ja. Das heißt also in die Kalle geschissen. Die Kalle ist die Regenrinne. Ja. Die Regenrinne am Dach. Die haben ihren Arsch aus dem Dachfenster rausgehalten und haben also in die Kalle gedrissen.
Ja.
Deswegen gibt es immer noch die Kallendrissergasse in Köln, in der Altstadt. Die kann jeder Tourist, da hängt auch ein nackter Arsch oben an der Ecke. Also insofern...
Das heißt, es ist den Kölnern nach dem Abzug der Römer auch nicht gelungen, die römische Infrastruktur am Leben zu halten. Nein. Die ist dann irgendwann weggebröselt.
Sie ist weggebröselt, weil sie sie nicht weitergebaut haben. Sie ist zwar erhalten geblieben als Bauwerk, aber sie ist eben nicht weiter benutzt worden.
Aber wie kann sowas passieren? Also ich meine, es muss doch auch dem mittelalterlichen Kölner klar gewesen sein, dass der Aquädukt eine gute Idee ist.
Offenbar nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Es war einfach so.
Das wäre aber wirklich mal ein interessanter Punkt. Vielleicht muss man mal gucken. Vielleicht weiß die Hörerschaft da mehr und kann das mal in den Kommentaren hinterlassen. Ja. Mich würde wirklich interessieren, was passiert ist, dass diese Hochtechnologie, die Römer überall stehen lassen, nach 1000 Jahren nicht weiterentwickelt war, sondern total zerfallen war.
Ja, sie war erhalten. Also es gibt sie ja immer noch, man kann sie ja heute sehen. Ja,
aber es fließt kein Wasser mehr durch.
Es fließt kein Wasser mehr durch. Das wäre jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Aber
1300 Ebbes wäre das vielleicht ganz praktisch gewesen.
Wäre möglicherweise praktisch gewesen. Auf der anderen Seite, es kann auch einfach sein, dass der Aufwand, das zu erhalten, viel zu groß gewesen sein könnte. Das ist nur ein Imperium, die eine Möglichkeit. Möglicherweise ist es auch so, wenn das Know-how einfach weggegangen ist und dass die einfach nicht wussten, wie man das vernünftig behandelt. Jedenfalls, wenn man heute durchgeht, dann sieht man eben, dass da Gefälle drin ist, dass das Wasser also wegfloss und dass es eben nicht stehen blieb. Das war ja das Wichtigste sozusagen. Aber jedenfalls die Römer sozusagen, die diese hygienischen Umstände hier schon deutlich verbessert haben, die haben selbst in Rom und in Ost- und Westrom, in Konstantinopel und in Rom mit Pestilenzen zu kämpfen gehabt. Es gibt ein Beispiel, da könnte man sagen, es hatte nicht nur medizinische Auswirkungen, sondern eben auch politische.
Ja.
Also Justinian, der wollte 527, regiert ja ungefähr 520 um die Drehe, der wollte das alte römische Imperium wiederherstellen, also ganz ums Mittelmeer rum und also einmal rum das alles wieder zurückerobern. Und just in jener Zeit, als er dieses nun vorhatte, die sogenannte Restauratio Imperii, erwischte ihn sozusagen diese Pest oder eine Pest oder eine jedenfalls epidemische Krankheit, die also viele, viele Soldaten zum Opfer gefallen sind. Und es gibt durchaus Historiker, die sagen, deshalb hat dieses Restauratio Imperii nicht funktioniert, weil ihm eben sehr viele Soldaten durch die Pest verloren gegangen sind. Deswegen hat er einfach nicht genügend Leute am Start, die auf vielen Stellen gleichzeitig für ihn kämpfen konnten. Insofern war das sozusagen ein Ereignis, das sehr viele Folgen haben konnte. Und sehr viele natürlich nachteilige Folgen, weil jeder tote Mann damals in der damaligen Sozialstruktur ein toter Ernährer war. Und die Leute dann auf dem Feld nicht mehr da waren, die Äcker blieben brach oder wurden nicht so bearbeitet, wie es sein sollte. Die ersten Manufakturen und Dienstleistungen, also kleinere Betriebe, Handwerker etc., all das wurde sozusagen dadurch dezimiert. Mhm. Und gleichzeitig fehlten auch Väter. Ja, also die Bevölkerung, die fehlten eben auch. Das heißt, die Bevölkerung sackte dramatisch runter.
Ja.
Und das wiederum hatte natürlich eine positive Folge. Du musstest nicht so viele Leute ernähren, weil du weniger Produktion hattest und weniger landwirtschaftliche Güter, war das gut. Auf der anderen Seite, du konntest natürlich dann all deine Sozialstrukturen, die du vorher hattest, nicht mehr so aufrechterhalten, wie du das eben dir vorgestellt hattest.
Wie viele Leute sind durch die Pest ums Leben gekommen?
Ja, das so ganz genau weiß man es nicht. Aber man schätzt ungefähr, dass es 20 Millionen mindestens waren und maximal 50 Millionen.
Bei einer Gesamtbevölkerung?
Ja, das ist auch schwer zu sagen, aber es wird ungefähr ein Viertel bis vielleicht sogar ein Drittel gewesen sein. Jedenfalls ein dramatischer Raubbau sozusagen an der damaligen europäischen Bevölkerung.
Zumal neue Kinder auch nicht so schnell nachwachsen also das ist jetzt nicht irgendwie was, man ersetzt ja nicht einfach irgendwie wie in einer Fabrik ein paar Arbeiter sterben, wir stellen neue ein, weil die sind schon da, sondern es dauert ja dann halt eine Generation, bis das Pool wieder aufgefüllt wird.
Ganz genau, es dauert wirklich eine Generation und in dieser Zeit war tatsächlich, das muss man einfach wirklich auch mal sagen, das Leben wirklich beschwerlich. Also das ist jetzt echt harmlos ausgedrückt, es war zum Kotzen. Ja? Du hattest das gerade überstanden, du hast brachliegende Äcker gehabt, du hast Unmengen von Toten begraben, sozusagen. Der Rest der Bevölkerung vegetierte mehr oder weniger vor sich hin. Es gab so etwas wie ein Sozialsystem nicht. Es gab nicht den Staat, der dann einspringt. Es gab niemanden, der, ich sag mal, Häuser baute oder der Schulen auf. Das gab's alles nicht. Das heißt, man war auf sich selber gestellt. Und die Pest wird ja oft...
Hat die Reichen, die dann außerhalb der Stadt gewohnt haben, um der Pest zu entgehen, hat denen der Reichtum dann hinterher noch was genutzt?
Nicht, oder? Also sie haben überlebt. Das
immerhin.
Immerhin. Also das, sie haben sich in, ich sag mal, in Regionen oder Gegenden wegbewegt, in denen sie hofften, eben nicht damit in Kontakt zu kommen. Und die Panik war, und das ist ja auch so gewesen, dass du einfach durch Begrüßung, Luft. Durch guten Tag, durch sozusagen Ausatmen diese Pest bekommst und damit im Grunde genommen tatsächlich sofort des Todes bist. Da gab es eben wirklich nichts gegen zu machen und man kann sich das wirklich nicht schlimm genug vorstellen. Insofern ist der Einschnitt wirklich gewaltig und diese hygienischen Umstände und die Tatsache, unter denen die Menschen dort oder die Situation, unter denen die Menschen dort gelitten haben, die war wirklich brutal. Das muss man einfach deutlich so sehen. Und in der Rückschau, also wir heute, 500, 600, 700 Jahre später, wir setzen manchmal so den Begriff dunkles Mittelalter auch mit dieser Zeit gleich. Ja. Also wir sagen, das war alles furchtbar, da gab es keine vernünftigen Strukturen, dass die Pest herrschte und Kriege und alles war furchtbar.
War es eigentlich, was ich mich auch die ganze Zeit, war es eigentlich der Jude schuld? Also bis man wusste, die Ratten sind es, war es der Jude wieder?
Ja, das kommt noch dazu. Also so furchtbar das klingt, aber an der Tagesordnung in Anführungsstrichen war tatsächlich, wenn so etwas passierte wie die Pest oder irgendwelche unvorhergesehenen, nicht erklärbaren Ereignisse, waren zunächst einmal die Juden schuld.
Unglaublich.
Und mit der Pest sozusagen, das war die eine Seite der Medaille und die andere war tatsächlich das Pogrom, das in dieser Zeit häufig stattgefunden hat, weil man einfach gesagt hat, die Juden verpesten unsere Brunnen und daher kommt die Pest und dann kommen diese ganzen alten Vorurteile und antisemitischen Stereotype wieder hoch und damit war dann sozusagen das Leben für die Juden zu der Zeit also eine Flucht im Grunde genommen, eine dauerhafte Flucht und wir wissen auch, dass aus dieser Zeit wirklich sehr viele Pogrome stattgefunden haben in dieser Gegend hier in Deutschland und wir wissen einfach, dass Hunderte von Juden schlicht und ergreifend einfach mal erschlagen wurden und verbrannt wurden, weil man eben sagte, wir müssen uns dieser Juden entledigen, um die Pest zu bekämpfen.
Und hat auch nicht funktioniert.
Das hat natürlich auch nicht funktioniert, aber das ist tatsächlich so im Gedanken damals gewesen, wenn irgendwas passiert, räche dich erstmal an den Juden, weil die sind für alles Übel, das wir erfahren und wir erleiden müssen, sind sie schuld. Weil sie Christus ans Kreuz geschlagen haben und so dieser ganze Wahnsinn, der da immer mit erzählt wird.
Wenn unsere Großeltern nicht den Holocaust angerichtet hätten, wäre es wahrscheinlich heute noch so, dass zuerst die Juden schuld sind, ne?
Hoffentlich nicht, aber möglicherweise. Ja. Jedenfalls, damals war es so und insofern ist sozusagen die eine Seite der Medaille eben die Pest und die andere die parallel dazu laufenden Pogrome.
Wobei, mir fällt gerade so auf, es sind heute immer noch die Juden schuld. Also Deutschland ist vielleicht eins der ganz, ganz wenigen Länder oder Westeuropa ist eine der kleineren Regionen auf diesem Planeten, wo nicht als erstes die Juden für irgendwas verantwortlich gemacht werden. Ich meine, wenn du in Amerika die rassistischen Ausschreitungen dir anguckst, das geht halt auch gegen Juden und Schwarze und Moslems. Also die machen da auch keinen Unterschied, fällt mir gerade so auf.
Ja, das ist die zionistisch besetzte Regierung.
Wahnsinn, das dauert, noch zwei Jahrtausende, bis das wieder aus den Menschen
keine
raus
Ahnung.
Ist.
Wahrscheinlich, also wir werden das vermutlich nicht mehr erleben, wir zwei. Und insofern würde ich schon sagen, aber nochmal auf uns, mal ganz kurz auf uns zurückzukommen, dieses dunkle Mittelalter, weil ich habe mir dann auch gefragt, das kann ja nicht sein, dass sozusagen eine dann im Vergleich zum Rest relativ kleine Epoche auf einmal für das gesamte Mittelalter, das ja viel länger gedauert hat, so
von wann bis wann?
Eine prägende Wirkung. Ja, man kann es jetzt, da kann man auch lange drüber philosophieren. Die einen sagen, mit dem Untergang Rom beginnt es. Mhm. Das wäre ungefähr Ende des 5. Jahrhunderts. Es endet nach Meinung sehr vieler tatsächlich ziemlich genau 1500.
Okay.
Mit verschiedenen Entdeckungen, die zu der Zeit stattgefunden haben. Also Vasco da Gama war, Gutenberg hat den Buchdruck erfunden, unser Freund Kolumbus hat zum zweiten Mal Amerika entdeckt und es begann der Humanismus, die Reformation und die Renaissance, also die Wiederentdeckung der Antike und die Veränderung des Menschenbildes. Und Luther ist tatsächlich so einer, der genau an der Grenze festgemacht wird, wie Erasmus von Rotterdam, wie Maximilian der erste deutsche Kaiser, wo jetzt gerade die große Fernsehserie gelaufen ist. der genau an dieser Zeit steht. Es hören die Ritter auf, es kommen die Kanonen, es werden die Bücher gedruckt, man entdeckt das Postwesen, also Thurn und Taxis beginnt in Holland mit den ersten Taxen und Post.
Ein Begriff von Infrastruktur.
Man kriegt einen Begriff von Infrastruktur, genau. Und insofern, die Gedanken, die Luther hatte, zum Beispiel, jetzt also schweife ich ab, aber die sind ja überhaupt nicht neu gewesen, die gab es 200 Jahre vorher auch schon. Ja. Nur damals konnten sie eben nicht verbreitet werden, weil es weder eine Post noch einen Buchdruck gab. Ja. Und da hat Luther tatsächlich, und deswegen ist es tatsächlich dort eine Umbruchstelle. Mhm. Ja, aber diese 1000 Jahre, sagen wir mal, die waren natürlich längstens nicht die das ganze
sind
Zeit dunkel.
The Dark Ages das dunkle Mittelalter, das stimmt. So. Meinst du wirklich, das liegt daran, dass die Pest uns so tief in den Knochen sitzt?
Nein, aber das ist ein massiver Grund dafür, der eben gesagt hat, es sind viele Kriege gewesen, es waren immer schlimme Krankheiten, es waren eben schlechte soziale Strukturen und so. Aber dabei kommt der Begriff ganz woanders her. Er ist eben nur sozusagen umdefiniert worden. Mhm. Weil Historiker eben eine ganz lange Zeit das Problem hatten, das Mittelalter zu erklären anhand von außerordentlich geringen Quellen, also das heißt, wenigen Quellen.
Es war dunkel, weil wenig Licht drauf
ist. Es war dunkel, weil wenig Licht drauf gefallen ist. Man hat sich dann so ein bisschen das zusammengereimt und hat gesagt, ja, das müsste eigentlich so gewesen sein. Und dann kam eine neue Quelle, wurde entdeckt. Ich sage jetzt mal ein ganz berühmtes Beispiel zur Völkerwanderung. Ja, da hat man sich dann überlegt, ach guck mal, es könnte auch sein, dass das untergehende Imperium Romanum die Bewegung ausgelöst hat. Nicht umgekehrt, dass die Völkerwanderung den Untergang ausgelöst hat, weil da wurden dann irgendwelche Dokumente gefunden, bla bla bla. Also da bekam man dann eben Licht in diese Zeit. Nein, und im Angelsächsischen noch eine letzte Mal, im Angelsächsischen war tatsächlich das Mittelalter eine lange Zeit alles sozusagen Synonym für reaktionär, für unmenschlich, für kriegerisch, für dunkel und kalt. Ja. Und daher kam dann sozusagen im angelsächsischen Sprachgebrauch dieser Begriff sehr deutlich auf als Abqualifizierung, als Epoche, die man überwunden haben wollte und möchte. Und sozusagen ein Negativbegriff. Und der wurde dann halt in die Umgangssprache übernommen.
Woher kommt es denn eigentlich, dass wir so wenig Aufzeichnungen und Artefakte aus dieser Zeit haben?
Überleg doch mal, was seither passiert ist. Also wenn wir
aber aus Rom, wir haben mehr aus Rom, habe ich oft.
Ja, aber da waren große Mauern und Archive. Der Rom ist es, glaube ich, ein paar Mal geplündert worden, aber nicht so, dass die ganze Stadt abgebrannt ist. Ja. Währenddessen im restlichen Europa natürlich die Städte schon häufiger geplündert und abgefackelt wurden. Natürlich dabei auch Dokumente verloren gegangen sind. Mhm. Erstens, zweitens Schriftlichkeit. Ja, ist ein hohes Gut gewesen, das nur wenige beherrschten. Also
die Mönche, ne?
Die Mönche zum Beispiel beherrschten das natürlich. Also in den Klöstern wurde sehr viel geschrieben und auch dokumentiert, aber auch das ist teilweise verloren gegangen. Mhm. Und insofern muss man einfach sagen, es gibt viele Dinge, über die stellen wir, nicht Mutmaßung wäre jetzt zu übel gesagt, aber da ist man halt schon auf wenige Quellen angewiesen, um eben so ein Konstrukt des Ganzen dann auch eben herzustellen. Und insofern ist dieser Begriff halt entstanden.
Was hat das mit heute zu tun? Die Idee von eine Stunde History war doch eigentlich immer zu gucken, was es mit uns zu tun
hat. Wir haben uns überlegt,
was
macht die Pest heute, ganz genau.
Gibt es noch, ne? Also
sie ist das letzte Mal ausgebrochen in unseren Breitengraden 1924, wenn ich das richtig erinnere. Dann gibt es ab und zu so Berichte aus Nordamerika, wo also in irgendwelchen Grand Canyons oder in irgendwelchen Gebirgs, Rocky Mountains Gegenden irgendeine Ratte irgendwas übertragen hat. Aber heute weiß man eben A, wie das geht, B, was man dagegen tun kann und wie man dieses sofort lokalisiert und eindämmt, damit es eben sich nicht verbreitet. Und wir haben natürlich auch gefragt, da nimmt man das Bernhard-Locht-Institut in Hamburg, die so die führenden Leute bei uns in Deutschland sind, was Tropenkrankheiten etc. angeht. Und die haben gesagt, die Ratte gibt es noch, den Überträger, also den Wirt gibt es noch, die Laus oder die das Vieh, den Floh gibt es noch, der übertragen würde. Aber wir leben nicht mehr mit Mäusen und Ratten in einem Haus. Und
gehen uns bald die Antibiotika aus, wenn wir Pech haben.
Wir haben hygienische Umstände hier erreicht, sage ich jetzt mal, nur in Bezug auf die Pest, die uns tatsächlich davor schützen, diese Pest in großem Stile zu bekommen. Okay. Andersherum gesagt, würden sich diese hygienischen Umstände verändern, wäre sehr schnell der Zustand wieder erreicht, dass wir eben die Pest doch wieder haben und dass wir möglicherweise tatsächlich dann wieder mit Quarantäne arbeiten müssen, also mit Zumauern von Wohnungen tatsächlich. Und Du kannst dir das ja nicht schlimm genug vorstellen. Du sitzt da und weißt, du hast die Pest und von außen kommen die Maurer und mauern deine Bude zu.
Ja.
Schluss, aus mit lustig.
Ja, die Frage ist tatsächlich, wie behandelt man es, wenn Antibiotika nicht mehr wirken? Weil das ist ja, was einem die ganzen Immunologen und so sagen. Die sagen, ja, nee, wir werden uns nicht durch einen Atomkrieg auslöschen. Uns werden die Antibiotika ausgehen und dann bringen uns die Bazillen um.
Diese Frage kann ich dir nicht beantworten, aber sie ist auch spannend.
Ja, das Eklige ist, dass sie nässt und trieft. Einstweilen vielen Dank, Matthias von Hellfeld.
Bitteschön.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 15. Oktober 2017. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.